Mal um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Ihr steht auch der bisherige Präsident Duda nahe. Der CDU-Außenpolitiker Ciemiak hat mit Blick auf das Stichwahlergebnis betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Es gehe um die Sache, das dürfe nicht davon abhängen, wer jeweils regiert, sagte Ciemiak im rbb24-Inforadio. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Ciemiak räumte ein, dass die Arbeit an den deutsch-polnischen Beziehungen jetzt noch herausfordernder werde. Um sich eng mit dem Nachbarland abzustimmen, sollten unter anderem die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen intensiviert werden. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut über eine Waffenruhe verhandeln. Delegationen beider Länder werden im türkischen Istanbul erwartet. Von dort Benjamin Weber.
Eine bedingungslose Waffenruhe von mindestens 30 Tagen. Das ist laut Präsident Selenskyj die erste Forderung der Ukraine für die erneuten Gespräche mit Russland heute. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Gespräche zur Beendigung des Kriegs zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Einer Waffenruhe könne man zustimmen, sagte Russlands UN-Botschafter Nebenzia im UN-Sicherheitsrat. Unter der Bedingung, dass die westlichen Verbündeten ihre Waffenlieferungen in die Ukraine einstellten. Die Positionen vor der zweiten Verhandlungsrunde in Istanbul liegen also weit auseinander. Verhandeln werden ab Mittag die gleichen Delegationen wie vor gut zwei Wochen.
Das Bundeskabinett will bei seiner nächsten Sitzung einen Gesetzentwurf zur Asylpolitik verabschieden. Es geht darum, die Prüfverfahren für Menschen aus bestimmten Herkunftsländern zu beschleunigen, wie der Tagesspiegel berichtet. Mit der Neuerung könnte die Bundesregierung selbst festlegen, für wen das gilt. Maßgeblich dafür wäre die EU-Asylverfahrensrichtlinie. Das würde bedeuten, dass der Bundesrat nicht mehr zustimmen muss. Bisher hat der Bundesrat verhindert, dass die Liste sicherer Herkunftsstaaten ausgeweitet wird. Die Grünen kritisieren das Vorhaben. Co-Parteichef Banaschak sprach von Symbolpolitik, die in der Sache nichts ändere. Im US-Bundesstaat Colorado hat ein Mann eine pro-israelische Demonstration angegriffen und mehrere Teilnehmer schwer verletzt. Die Behörden stufen die Tat in der Stadt Boulder als Terrorakt ein. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Demonstranten wollten an das Schicksal der israelischen Geiseln im Gazastreifen erinnern, als der Mann mehrere Brandsätze auf sie warf. 6 Personen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. In den USA kommt es in jüngster Zeit vermehrt zu antisemitischen Gewalttaten. Vor etwa einer Woche hatte ein Mann 2 Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington auf offener Straße erschossen. Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften in der Landsberger Allee am Brandort, wie sie mitgeteilt hat. Timo Maschewski, rbb 24.
Zeitweise brannte es auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern. Die Flammen haben neben 3 Lagerhallen auch mehrere Lastwagen und eine große Menge Holzpaletten erfasst. Anwohnerinnen und Anwohner hat die Feuerwehr über die App Katwarn vor Geruchsbelästigung durch Rauch gewarnt und ihnen geraten, Fenster und Türen zu schließen. Anfangs hatte die Feuerwehr nicht genug Löschwasser. Das musste über kilometerlange Schläuche zur Einsatzstelle gepumpt werden. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von einem Tanklöschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr.
Dutzende Personen haben in der Nacht versucht, die Axel-Springer-Druckerei in Berlin-Spandau zu blockieren. Wie die Polizei dem rbb gesagt hat, gab es mindestens 30 Festnahmen. Den Angaben zufolge hatten die Demonstranten vor, die Tore der Druckerei am Brunsbütteler Damm zu verschließen. Für die Aktion soll die Gruppe Neue Generation verantwortlich sein. Sie ist aus der Klimabewegung Letzte Generation hervorgegangen und hat für diese Woche mehrere Protestaktionen angekündigt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 14 und in Buch 15 Grad, in Wittstock-Dosse 10 und in Rüdersdorf 16. Morgen freundlich und trocken, bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolken bis zu 26 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hat offenbar der rechtsnationale Kandidat Karol Nawrocki knapp gewonnen. Und darüber sprechen wir gleich hier in 10 Minuten.
Marcus Garvey words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Ain't got no food to eat. Ain't got no money to spend. Oh, ain't got no food to eat. Ain't got no money to spend.
Sinead O'Connor mit Marcus Garvey auf Radio 3 um 8:09 am Montagmorgen. Erlebt Deutschland einen Stimmungsumschwung beim Klimaschutz? Über die Richtungsänderung bei den Aktivisten der letzten Generation, die nennen sich ja jetzt neue Generation, darüber haben wir heute Morgen schon gesprochen. Die wollen sich jetzt für eine Reform unserer Demokratie engagieren. Schutz des Klimas ist nicht mehr ganz so ihr vorrangiges Ziel, wie es ausschaut. Gleichzeitig mehren sich auch in der Politik Stimmen, die beim Klimaschutz auf die Bremse treten wollen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer zum Beispiel, der warnt vor Wohlstandsvernichtung, falls das aktuelle Tempo beim Windkraftausbau beibehalten werde. Geschwindigkeit gehe in die Preise, sagt er und plädiert dafür, dass Deutschland sein Ziel, klimaneutral zu werden, auf 2050 verschiebt.
Die Frage des Tages auf Radio 3. Heute mit Mohammed Amjahid.
Herr Amjahid, guten Morgen. Sie sind Autor und Journalist. Was sagen Sie? Ist ein schnelles Tempo bei Klimaschutzmaßnahmen Wohlstandsvernichtung?
Guten Morgen. Ich habe den Eindruck, dass Michael Kretschmer der Typus Politiker ist, der Aussagen und Entscheidungen gegen jegliche wissenschaftliche Evidenz trifft. Weil schaut man auf den weitestgehenden wissenschaftlichen Konsens, mit höheren Lebenshaltungskosten und eben auch Milliardenschäden an der Infrastruktur, die durch diesen Klimawandel verursacht werden. Wer also behauptet, wir könnten uns Klimaschutz nicht leisten, wie Herr Kretschmer das irgendwie nahelegt, der ignoriert die viel höheren Kosten des Nichthandelns. Jeder investierte Klimaschutz-Euro heute, das sage nicht ich, das sagen die ExpertInnen, erspart uns ein Vielfaches an Schäden morgen. Klimaschutz ist darüber hinaus an sich schon ein Wirtschaftsfaktor. Es geht aber natürlich nicht nur um die Finanzen, es geht um Leben, um Lebensqualität. Gesellschaften, die heute investieren in erneuerbare Energien, in klimaneutrale Technologien, in nachhaltige Mobilität, zum Beispiel einen gut funktionierenden ÖPNV, die investieren auch in Wohlstand, die schaffen saubere Arbeitsplätze, Innovation und eben auch Lebensqualität.
Ich finde das immer wieder erstaunlich. Man müsste sich ja eigentlich nur mal ganz konkret Zahlen angucken, zum Beispiel der Wiederaufbau im Ahrtal. Warum kommt das bei den Leuten immer noch nicht so richtig an? Und warum gelingt es immer wieder einzelnen Politikerinnen und Politikern, darüber so hinwegzugehen?
Ich glaube, da spielt natürlich ein bestimmter Populismus eine Rolle. Da spielt auch so ein bisschen Denkfaulheit eine Rolle, aber auch Ideologie ganz viel. Also es wird ja gegenseitig dann immer gesagt, die andere Seite ist ideologisch geprägt. Dabei ist es wirklich wissenschaftlicher Konsens, dass jedes Zögern unsere Abhängigkeit auch von fossilen Rohstoffen verlängert, von Öl, Gas und Kohle. Wenn ich noch eine andere politische Ebene hinzufügen kann, Klimaschutz bedeutet Unabhängigkeit von Putin, von Trump, vom saudischen Königshaus. Das wäre doch alles gut. Und deswegen würde ich dafür plädieren, auf die Wissenschaft zu hören, die sich überhaupt auskennt, auf jeden Fall besser als der Typuspolitiker Kretschmer.
Herr Amjad, herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Das war die Meinung von Mohamed Amjad zur Frage des Tages auf Radio 3.
Used to think I was fine on my own, yeah. Had a house, but you made it a home. I'll be your light on your darkest day. Just don't love me half of the way. Used to carry the weight of it all, yeah. Before I had you there to break my fall. Paying no mind to what your friends did.
wretched. We're out for the way, unless you let me in, darling. We're out for the way, from being back to the start. So don't love it, love me out of the way.
Berliner gute Laune, easy listening, Lamberts, Berliner Künstler mit Hedy on the Bike. 18 Minuten nach 8 ist es. Jetzt wird's aber ganz ernst. Hier bei uns in Polen wurde gestern ja ein neuer Präsident gewählt in der ersten Wahlrunde. Vor 2 Wochen gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberal-konservativen Kandidaten Rafał Trzaskowski aus dem Regierungslager von Donald Tusk und dem parteilosen Kandidaten Karol Nawrocki. Der ist ja von der national-konservativen PiS aufgestellt worden. Und es war jetzt ein Wahlkrimi. Bei der ersten Prognose lag noch Trzaskowski vorn, dann aber hat Nawrocki ihn überholt und schließlich gewonnen, kam nach Angaben der Wahlkommission auf 50,89% der Stimmen, Trzaskowski demnach auf 49,11%, also echt, echt knapp. Ja, und was bedeutet das jetzt? Bei mir ist mein Kollege Jacek Tyblewski, Redakteur beim RBB, Koordinator der Fremdsprachenredaktion bei Cosmo. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Das ist ja echt ein Wahldrama. Erst liegt Trzaskowski hauchdünn vorn, dann liegt Nawrocki hauchdünn vorn und gewinnt. Haben Sie es so erwartet?
Also das linksliberale Lager hat sich ein bisschen täuschen lassen von den Exit-Polls am Wahlabend. Das sind ja Ergebnisse der Umfragen vor den Wahllokalen um 21 Uhr veröffentlicht nach der Schließung der Wahllokale. Bereits bei der ersten Beimischung der tatsächlichen Ergebnisse aus den Wahllokalen um 23 Uhr drehte sich das Ergebnis und es führte Nawrocki. Trzaskowski hat ein bisschen voreilig den Sieg erklärt. 2, 2,5 Stunden später war mir oder weniger klar, dass die Chancen sehr gering sind, dass das linksliberale oder das gemäßigte Lager gewinnen kann. Es ist wirklich ein aus meiner Sicht überraschendes Ergebnis, aber nicht wegen der Knappheit. Ich hätte es eher noch knapper erwartet.
Tatsächlich?
Allerdings eher für Tschaikowski tatsächlich. Mhm. Das war so meine Einschätzung. Vielleicht gemischt mit gewissen Hoffnungen. Das kann ich nicht verhehlen. Es ist interessant, dass es so gekommen ist, wie die Zahlen es im ersten Wahlgang schon gezeigt haben. Wir hätten es wissen müssen, denn das rechte Lager hat trotz Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Tschaikowski und Nawrocki, wenn man die anderen rechten Kandidaten dazu rechnet, hatte das rechte Lager deutlich mehr Stimmen gewonnen als das gemäßigte Linksliberale in Polen.
Beide Kandidaten haben ja nach der Stichwahl, das ist jetzt 2 Wochen her, das war Mitte Mai, nochmal wirklich so richtig die Wähler mobilisiert. Hat da noch irgendetwas den Ausschlag gegeben letztlich?
Es sah zunächst danach aus, als hätten ans Tageslicht gezerrte durch Journalisten Skandale um Nawrocki noch einmal die Tendenz umgedreht und die Tschaikowski, die liberalen Wähler mobilisiert. Es ist Nawrocki vorgeworfen worden, dass er in seinen jungen Jahren Kontakte zum Zuhältermilieu als Hotelmitarbeiter hatte.
Das sind ja ganz ungeheuerliche Vorwürfe eigentlich.
Ungeheuerliche Vorwürfe. Früher, auch im konservativen Lager, glaube ich, einen solchen Menschen nicht wählbar gemacht hätten. Das ist heute ein bisschen anders, weil man gegen jemand wählt und nicht für eine bestimmte Person, habe ich den Eindruck, hauptsächlich. Dann gab es auch Berichte, gut belegte Berichte über die Übernahme, ja, nicht ganz legale Übernahme einer Wohnung von einem älteren, hilfsbedürftigen Herrn durch die Familie Nawrocki. Das hat ihm aber überhaupt nicht geschadet. Offensichtlich haben die schlechten Nachrichten sogar irgendwann mal die Stimmung gekippt. Also ich glaube, Nawrocki-Wähler eher mobilisiert, weil sie geglaubt haben, das ist eine Kampagne gegen ihren Kandidaten. Ich glaube, das hat letztlich den Ausschlag gegeben, dass möglicherweise auch aus dem linksliberalen Lager die Vorwürfe sehr stark lanciert wurden. Das führt ja oft zum gegenteiligen Ergebnis, zur Mobilisierung der anderen.
Das ist ja etwas, was man auch in den USA zum Beispiel beobachten konnte in den vergangenen Jahren. Nawrocki, was ist das für ein Typ? Was ist von dem zu erwarten jetzt?
Das ist ein Historiker, der Freizeitboxer gewesen ist. Er hat keine politische Erfahrung, hat aber die Erfahrung als Direktor des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig und des Instituts für Nationales Gedenken inzwischen in Polen, in Warschau, ist dort aufgefallen durch eine sehr rigide, um nicht zu sagen aggressive Personalpolitik, sehr an seine boxerischen Erfahrungen erinnernde Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit, aber auch im Personal, so dass man von ihm alles erwarten kann. Also eine deutlich stärkere, heftigere Auseinandersetzung mit der jetzigen Regierung, als das bis jetzt der Präsident, auch der PiS, von der PiS unterstützte Präsident Duda führt.
Nawrocki hat sich ja im Vorfeld schon sehr gegen die Politik von Donald Tusk gestellt. Was für Befugnisse hat er denn jetzt eigentlich als Präsident? Was kann er da machen?
Er kann vor allem blockieren. Ja. Das wird dazu führen, dass wir bis 2027, also in den kommenden 2 Jahren, einen Dauerwahlkampf haben. Er wird wahrscheinlich versuchen, alle Versuche der Regierungskoalition, die sehr breit aufgestellt ist, also auch es nicht leicht hat, die Wahlversprechen von vor 2 Jahren zu realisieren. Er wird versuchen, sie zu torpedieren, die Koalition auseinanderzunehmen. Das ist sozusagen diese zerstörerische Kraft des Präsidenten. Er hat eigentlich kaum Befugnisse, die ihn regieren lassen. Er könnte aber in einen Kompetenzstreit treten und das könnte wiederum für die Außenpolitik und für die Europapolitik von Bedeutung sein. Das hatten wir ja schon mal mit Lech Kaczynski erlebt und die Regierung Tusk. Er konnte versuchen, Kompetenzen an sich zu ziehen, die Verfassung so zu deuten, dass er mitsprechen will in der Außenpolitik. Versuch davon hatten wir jetzt schon bei dem Präsidenten Duda, der zum Beispiel über 80 Botschafter Anträge nicht unterzeichnet hat, sodass die Vertreter Polens in vielen Ländern nicht als Botschafter auftreten konnten. Also ich vermute eben, dass seine Hauptrolle sein wird, den Wahlkampf fortzusetzen, damit die PiS und mögliche Koalitionäre, die noch weiter rechts stehen, 2027 die Regierungsmacht übernehmen können.
Was für Auswirkungen könnte denn diese Wahl jetzt, dieses Ergebnis auf das deutsch-polnische Verhältnis haben?
Es gab einen Vorfall am gestrigen Wahltag, der so ein bisschen zeigt, welche Stimmung im Lager von Nawrocki herrscht. Ein Abgeordneter in Südpolen hat auf dem Weg zum Wahllokal eine Deutschlandfahne und eine europäische Fahne gesehen. Und er hat daraus einen riesigen Skandal in den Social Media gemacht, hat das abfotografiert, hat die Fahne rausgeholt und dort eine polnische Fahne reingesteckt. Es war nicht im Wahllokal, das soll auf dem Weg zum Wahllokal gewesen sein, aber es zeigt so ein bisschen, welche Emotionen dieses Lager gegenüber Deutschland weckt. Sie werden möglicherweise instrumentalisiert, also es wird möglicherweise nicht der Hauptstrang, die Stoßrichtung der Politik sein, aber einfacher wird das mit Nawrocki als Präsident nicht und die Regierung Tusk könnte auch getrieben werden, nicht so sehr die Annäherung mit Deutschland, mit Friedrich Merz zu suchen, weil sie dann in den Ruch kommt, bei vielen Wählern zu Deutschland freundlich zu sein.
Nun hat ja Nawrocki auch für Aufmerksamkeit gesorgt durch einen Besuch im Weißen Haus. Was bedeutet denn diese Wahl für diese Achse Warschau-Washington?
Das bedeutet auf jeden Fall eine Stärkung dieser Achse, möglicherweise auf Kosten europäischer gemeinsamer auch Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Nawrocki ist ein Trump-Fan, das versteckt er überhaupt nicht. Ich gehe davon aus, dass das auch ein unschöner Kompetenzstreit werden könnte zwischen der polnischen Regierung und dem Präsidentenpalast. Mit welchen Folgen für die Außenpolitik? Das Schlimmste wäre, wenn die komplett gelähmt ist. Also wenn Polen praktisch keine klare Linie in der Außenpolitik führen kann. Und wenn man sich auf Polen als Partner weder in der EU noch in anderen Gremien verlassen könnte.
Und nun muss ich natürlich unbedingt noch fragen, was bedeutet das für das Verhältnis Polen-Russland?
Von außen betrachtet gibt es keine großen Unterschiede zwischen den Lagern. Also alle Lager in Polen sind Russland skeptisch und betrachten Russland als die größte Bedrohung für das Land, was ja auch dazu führt, dass alle Lager die Aufrüstung und die Mobilisierung in der polnischen Gesellschaft stützen. Das Problem gibt es mittelbar. Das Verhältnis von Nawrocki-Lager zu der Ukraine und zu den Ukrainern ist deutlich schlechter als des linksliberalen Lagers. Das kann bedeuten, dass es Störungen im Dialog zwischen Polen und der Ukraine gibt und damit auch in gewisser Hinsicht russische Szenarien, russische Erzählungen, die russischen Legenden eher an Kraft gewinnen, auch in Polen. Und dass Polen sich praktisch von der Unterstützung der Ukraine ein bisschen stärker distanziert, das was ja jetzt nicht so der Fall war.
Also wir werden sehen, was nun passiert. Karol Nawrocki hat offensichtlich ganz knapp, hauchdünn, aber er hat gewonnen, die Präsidentschaftswahlen in Polen. Das war dazu Jacek Tyblewski, RBB-Redakteur. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke.
Please wait, please wait, please wait until I get my new car. Please wait until I find my real size. I'm gonna get me some love for somebody, my girl, sweet girl. I can see all your joy, I can see the world for you, and the world for me, but I have to say, please wait,
until I get my new car,
please wait,
until I find my real side,
I'm gonna give me some love for somebody, la 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 la. I'm the Marine.
for you.
I'm coming in. I'm coming in. I'm coming in. I'm coming in. I'm coming in.
My girl.
Sweet girl, my boy, boy.
Sweet girl.
Sweet girl, my boy.
My girl.
Sweet girl, my boy, boy.
Sweet girl.
Sweet girl, my boy.
I can see all your joy. See the world for you and the world for me. Now I have to say, my girl, we don't need a new car. Sweet girl, I'll overtake us that far. I'm gonna get me some love, love somebody. La 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 la.
Jusundor war das mit Please Wait, aber jetzt hat das Warten ein Ende. 8.31 Uhr und
Radio 3, Kultur kompakt.
Und Anne Spohr ist ins Studio gekommen.
Hallo.
Der Orden Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste ist eine Vereinigung von so ungefähr 80 herausragenden Persönlichkeiten aus Deutschland, anderen Ländern auch, darunter Nobelpreisträger. Gegründet wurde der im 19. Jahrhundert vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Schirmherr heute ist Bundespräsident Steinmeier.
Kulturstaatsminister Weimar hat vor den Mitgliedern des Orden Pour le Mérite gesagt, er sei besorgt über Gefahren für die Freiheit von Wissenschaft und Kunst durch einen globalen Kulturkampf. Weimar hat betont, am deutlichsten sehe man das in den neonationalistischen Diktaturen in China und Russland. Man erlebe die Entwicklung aber auch im Westen. Dort gäbe es inzwischen mehr Nationalismen, die repressive Züge bekämen. Das sei in Amerika besonders deutlich, aber auch in anderen Großmächten, wie zum Beispiel in Indien. In den vier großen Mächten, größten Mächten der Welt, also China, Russland, Indien und in den USA, gäbe es eine freiheitsfeindliche Grundströmung, hinter der, Zitat, ein Angriff auf die Aufklärung stehe, sagte Weimar.
Und jetzt sprechen wir mal über Worte oder Wörter einzelne.
Worte, Worte, Worte.
Worte, Worte, Worte. Das Jugendwort vergangenes Jahr 2024, das war Aura.
Mhm.
Jetzt ist wieder an der Zeit. Wir brauchen ein neues Jugendwort. Was für Kriterien muss das eigentlich erfüllen?
Das Wort muss auf jeden Fall zum üblichen Sprachgebrauch von Jugendlichen gehören. Also nicht so wie wir und reden, ne? Du und ich. Wir schnacken wahrscheinlich
wir
ein bisschen anders.
Die.
Und es darf auf keinen Fall diskriminierend sein und es muss auch nicht unbedingt deutsch sein. Vorschläge für dieses Jugendwort 2025 können ab sofort von jeder und von jedem, also auch Ältere dürfen da irgendwie mit Vorschläge machen, wobei die im Zweifel das Jugendwort gar nicht kennen. Aber jeder darf beim Langenscheid Verlag Vorschläge einreichen und das geht ganz einfach auf der Online-Seite von langenscheid.com. An der Abstimmung, da können dann nur junge Menschen teilnehmen, also im Alter von 11 bis 20 Jahren. Und offenbar gibt es immer wieder gezielte Kampagnen, mit denen möglichst viele Stimmen für ein ganz bestimmtes Wort gesammelt werden sollen. Der Langenscheid Verlag versucht, solche Kampagnen zu erkennen und die damit gewonnenen Stimmen, die werden dann nicht gewertet. Also das ist überhaupt nicht willkommen, solche manipulierenden Kampagnen. Das Jugendwort soll den Zeitgeist einer Generation widerspiegeln und das Wort schafft es aber auch immer wieder, die Sprache der Jugend in andere Generationen reinzutragen. Kannst du dich an ein Jugendwort aus deiner Jugend erinnern, was heute nicht mehr so in ist?
Ja, eine Zeit lang war alles ein Teil. Kannst du dich daran noch erinnern? Dieses
nee.
Teil da und jenes Teil da. Das war sehr einfach, weil man brauchte gar nichts mehr benennen. Es war alles nur ein Teil.
Ja.
Daran erinnere ich mich gut. Es gibt auch noch diverse andere. Es war alles Horst. Alles, was komisch war, war ein Horst.
Das kenne ich gar nicht.
Entschuldigung an alle, die Horst heißen. Schöner Name eigentlich, aber damals war das irgendwie anders. Ich finde es allerdings erstaunlich. Also Aura ist ein Wort, das wir irgendwie auch ganz gut kennen, dass das nun ein Jugendwort war.
Ja, das ist interessant.
Das wundert mich bis heute. Mal gucken, was da dieses Jahr bei rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Das ist wirklich großartig, sowas zu wählen. Jetzt haben wir noch einen Tipp, der führt nach Zwickau. Da ist das Geburtshaus von Robert Schumann bekanntlicherweise.
Ja, und seit gestern kann man da Robert Schumann himself als Avatar erleben. Für diesen Avatar wurden nach Angaben der Stadtverwaltung Schumanns Bild- und Bewegungsmuster nachgezeichnet. Gäste des Robert-Schumann-Hauses in Zwickau können so den Komponisten per Augmented Reality-Technik am Schreibtisch sitzend sehen oder an einem Pult stehend sehen. Für die Präsentation ist der Komponist mit seinen charakteristischen Bewegungen computergeneriert. Und denn von Schumann sind 4 Ganzkörperporträts bekannt, außerdem eine Lithografie aus dem Jahr 1847 und 3 echte Fotografien aus dem Jahr 1850. Und das war eine Kombi, diese Fotografien und seine Größe und seine Kleidung, das wusste man ja. Und das hat sich dann, konnte man dann weitgehend rekonstruieren. Außerdem gibt es wohl Berichte von Freunden und Zeitgenossen von Robert Schumann, die auch so beschreiben, wie er sich gehalten hat und wie er gelaufen ist. Das Museum Zwickau besitzt nach eigenen Angaben die größte Sammlung weltweit, wohlgemerkt, an Originaldokumenten des Künstlerehepaars Clara und Robert Schumann. Und die neue aktuelle Technik ermöglicht auch, dass Gäste, die ins Robert-Schumann-Haus kommen, mit Clara Schumann per Computertechnik telefonieren können. Das Museum im sächsischen Zwickau ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und am Wochenende von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Also auf nach Zwickau, wenn man Schumann-Fan ist oder sich sonst für Komponisten interessiert.
Ja, oder für Komponistinnen, dann telefonieren Sie doch mal mit Clara Schumann. Eine Spur in einer Stunde wieder. Danke.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Lass mal an.
Mit uns kommen Sie gut durch den Tag. Von 6 bis 10 gibt's Aktuelles. Wir lieben Kultur in aller Vielfalt. Mit Musik, die Klasse hat. Guten Morgen. Ab 10 holen wir Luft und haben Klasse Klassik. Auch Gäste bis 2. Jetzt wird's persönlich. In der Expertensendung Meine Musik. Ab 4 schließt sich der Kreis. Wir legen wieder auf. Das Ohr an der Kultur bis in den Abend. Sind Sie dabei? Shakespeare würde einschalten. Radio 3. Wie es euch gefällt.
I'll take the world apart to find a place for a peaceful heart. I know I've got to find it, although I break down the walls of China. I shake the world around until my little mellow home is found. I look till I find my beauty. I would jump right over Mount Fuji. La 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 la. If I knew it's on the other side, I'll find some boat to sail in, or might have to swim all the way. I'll make the world give up until it leads me to the land of love. I'll go any length to see a tunnel under the Colosseum. I will la 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 la. La 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 la. I've got to find it, although to break down the walls.
Das ist Yusuf, den kennen Sie auch als Cat Stevens mit Take the World Apart um 8.39 Uhr. Und Sie kennen auch das ganz bestimmt, wenn man aber so überhaupt keine Lust dazu hat, irgendwas zu machen. Also etwas ganz Bestimmtes vielleicht oder einfach so generell keine Lust. Einfach keine Lust haben. Das kann ein rebellischer Akt sein. Keine Lust muss man nämlich nicht weiter begründen. Keine Lust, das ist einfach so. Das gilt in vielen Lebensbereichen und in der Literatur gilt das auch. Doris Anselm stellt Ihnen deswegen jetzt ein paar richtig schön bocklose Bücher vor.
Radio 3. Drei Bücher, die
lustvoll lustlos sind.
Buch 1.
Den eleganten Überdruss, die gut aussehende Lebensablehnung, kurzum das Ennui, kriegt ja kaum jemand literarisch kunstvoller hin als die Franzosen. Meiner Meinung nach hält da immer noch François Sagan den Rekord, obwohl ihr Roman Bonjour Tristesse schon 1954 erschienen ist. Hier geht der Abiturientin Cécile kurz vor den Prüfungen die Puste aus. Eigentlich soll sie im Urlaub lernen, aber es ist einfach zu heiß, zu flirrend an der Côte d'Azur, so das Äußere. Tief innen verachtet Cécile das gesamte mögliche Spektrum der Erwachsenenwelt, das Hallodri-Leben ihres Vaters ebenso wie die wohltemperierte Bildung seiner Freundin an. Als Letztere sich einschaltet, um die junge Frau doch noch an den Schreibtisch zu bringen und den Vater in den ehrbaren Hafen der Ehe, wehrt sich Cécile auf perfide Art. Wobei selbst diese Rache nicht stringent durchgeplant ist, sondern eher nachlässig. Die aufziehende Tragödie lässt Cécile geschehen, als hätte sie schlicht keine Lust gehabt, sie zu verhindern.
Buch 2.
Wer seine Lustlosigkeit verteidigen will, ohne gleich Tragödien anzurichten oder im Leben komplett zu scheitern, für den ist dieses Buch. Dinge geregelt kriegen, ohne einen Funken Selbstdisziplin. Die Tricks, die Katrin Passig und Sascha Lobo darin präsentieren, sind oft ebenso witzig wie praktisch. Bei Postaufschieberitis zum Beispiel bilde man ein Zweierteam und öffne bei einem monatlichen Kaffee einfach die Post des jeweils anderen. Das fällt leichter. Großartig ist auch eine Anekdote darüber, wie sich manche Dinge von selbst erledigen. So quälte sich Lobo, der den Posttrick damals wohl noch nicht entwickelt hatte, einst durch einen Riesenstapel ungeöffneter Behördenbriefe, chronologisch. Wie sich herausstellte, war er geblitzt worden, hatte das Bußgeld nicht gezahlt, die Mahngebühren auch nicht, den daraus entstandenen Gerichtstermin verpasst, saß schon mit einem Bein in Beugehaft, bis das Verfahren am Ende wegen Geringfügigkeit eingestellt wurde. Empfehlen darf man solch Vorgehen natürlich nicht, aber ein Körnchen Weisheit steckt doch drin.
Buch 3.
Es ist, als wüssten unsere Körper manchmal mehr als wir, wenn sie den Sex verweigern. Schreibt Beate Absalon in ihrem Sachbuch Not Giving a Fuck von lustlosem Sex und sexloser Lust. Zum Glück bleibt sie nicht stehen bei der Verweigerung, sondern erkundet viele andere Formen von Intimität. Ihr Buch ist ein bisschen akademisch und ein bisschen esoterisch, aber das macht nichts, weil es endlich mal wieder eine Erlaubnis bekräftigt, die zwar offiziell gilt, die aber in der Praxis ständig subtil entzogen wird. Die Erlaubnis, keinen Sex zu haben, wenn man keine Lust hat, egal warum nicht, auf wen nicht, wie lange oder wie oft nicht. Dieses Recht ist extrem wichtig, vor allem in einer Zeit, in der auf der einen Seite sogenannte Incels derart fest glauben, einen Anspruch auf Sex zu haben, dass sie das als Rechtfertigung für Gewalt und Terror nutzen, während auf der anderen Seite Herrschende in aller Welt wieder ins Schlafzimmer hineinregieren, wo sie über Körperzwecks Untertanenproduktion bestimmen wollen. Wussten wir es doch, Lustlosigkeit war schon immer auch rebellisch.
Das waren drei Bücher, die.
Ja, drei Bücher, die lustvoll keine Lust haben, die hat Ihnen Doris Anselm hier vorgestellt. Und das wäre nochmal im Schnelldurchlauf Beate Absalons Not Giving a Fuck von lustlosem Sex und sexloser Lust. Das ist bei Krämer und Scheriau erschienen, kostet 24 Euro, ist ein Taschenbuch. Dann François Sagans Bonjour Tristesse, das ist bei Ullstein zu haben, als Hardcover für 18 Euro. Und dann natürlich noch Katrin Passig, Sascha Lobo, Dinge geregelt kriegen, ohne einen Funken Selbstdisziplin. Auch ein schöner Titel, der mich sehr interessiert, bei Rowohlt erschienen, auch ein Taschenbuch zum Preis von 12 Euro.
Adoro. Those fingers in my hair, that's like I'm here to stare. That draws my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good, what common sense would it do? Oh, it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need of me, my heart says yes indeed to me. Proceed with what you're laid to me too. It's such an ancient pitch, but one I'd never switch, cause oh, there is no nicer witch than you. Those fingers in my hair, oh, that shagum hair, the stare that draws my conscience bare, it's witchcraft. And I got no defense for it, oh, the heat is too intense for it. What good, what common sense would it do? Oh, it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, says yes indeed to me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I'd never switch, cause oh, there is no nicer witch than you. Pitch, but one I never switch, cause oh, there is no nicer witch. No, no, no nicer witch. Oh, there is no nicer witch than you. There is no nicer witch. No, 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 no nicer witch. Oh, there is no nicer witch than you. Oh, it's witchcraft.
Alles Hexerei bei Anthony Strong, Witchcraft. Ist dieser Song hier betitelt. 8.47 Uhr wird es. Und das hier ist Madeleine Peru. Die kommt aus Georgia in den USA. Ihre Karriere hat sie Anfang der 90er begonnen als Straßenmusikerin. Da war sie so 16. Und dann ist sie 3 Jahre lang mit der Lost Wandering Blues und Jazz Band durch Europa getourt. Mit 22 dann ist sie sozusagen auf der Straße entdeckt worden. Startschuss für ihre Musikkarriere damals. In diesem Song hier, Please Come On Inside, lädt sie jemanden ein, der draußen in der Kälte steht, zu sich ins Warme zu kommen.
The wind is howling, the moon is wide. I know you're lonesome. Please come on inside. Please. Please come on inside.
Madeleine Peru auf Radio 3 mit Please Come On Inside. 8.52 Uhr ist es. Heute Mittag wird das Friedensgutachten der führenden deutschen Friedensforschungsinstitute vorgestellt. Und ohne zu wissen, was da drin steht, ich vermute mal, es wird wohl feststellen, dass es der Frieden schwer hat in der aktuellen Weltlage. Wie erreicht man denn Frieden in Kriegsgebieten? Wie ist es um den Frieden bestellt? Darüber spreche ich gleich mit einem Historiker und Friedensforscher um kurz nach neun hier bei uns. Dass ihr jetzt ist Fjäril, eine schwedische Folk-Pop-Band, das heißt Schmetterling auf Deutsch. Aino Löwenmark ist da die Sängerin. Die haben sich mal in Hamburg gegründet. Beide Musikerinnen haben sich im Tonstudio dort kennengelernt. Hier singt Aino Löwenmark, komm hem, komm nach Haus.
Tankar från en annan värld. Här ska jag bo, finna min ro. Var är mitt eget hem? Allt ska få plats, mitt gamla liv. Bland allt det skrämmande och nya varje tag. Ett annat språk, vem är nu jag som ska klara nästa steg?
Stöttes, stärvets, spöckels, fan i söderkrav.
forgives, inget är svart. Det finns en mening med att komma hem.
Fjäril haben Sie gehört, eine schwedische Band mit der Sängerin Aino Löwenmark. Und das hier jetzt ist Nils Wölker, der spielt Flügelhorn, das ist sowas wie eine Trompete. Circles heißt dieser Titel hier. Er spielt also im Kreis.
Tanzen auf dem Brocken. Goethes Ballade fand furiosen Widerhall in Felix Mendelssohn Bartholdys erster Walpurgisnacht. Jetzt tanzen die Hexen im Konzerthaus mit der Berliner Singakademie und der Kammersymphonie Berlin. Erhaben über jeden Aberglauben ist Mendelssohns Lobgesang. Zur Uraufführung 1840 gab es Begeisterungsstürme. Die Musik halb Sinfonie, halb Kantate. In jeder Form ergreifend. Die Berliner Singakademie mit zweimal Mendelssohn Bartholdy. In den Solopartien Sophie Klussmann, Caroline Schnitzer, Tobias Hunger und Tobias Berndt. Achim Zimmermann dirigiert. Am Donnerstag im Konzerthaus Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Ihr steht auch der bisherige Präsident Duda nahe. Der CDU-Außenpolitiker Ziemiak hat mit Blick auf das Stichwahlergebnis betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Es gehe um die Sache, das dürfe nicht davon abhängen, wer jeweils regiert, sagte Ziemiak im rbb24-Inforadio.
Und das heißt ja, enge Abstimmung. Der neue Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird seinen Beitrag leisten. Deutsch-polnische Regierungskonsultationen werden stattfinden und wieder intensiviert. All das ist wichtig. Und wenn es am Ende auch eine deutsch-polnische parlamentarische Versammlung gäbe, wie wir sie zwischen Deutschland und Frankreich haben, das wäre wirklich ein Fortschritt, weil das wäre ganz unabhängig von Regierung und Präsident.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut in Istanbul über Wege verhandeln, den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident Zelensky fordert als ersten Schritt eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe. Außerdem sollen Gefangene freigelassen werden und die entführten Kinder zurückkehren. Der Kreml lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab und verlangt, dass die Ukraine zunächst eine Reihe von Forderungen erfüllt. Dazu gehört, einen großen Teil ihres Staatsgebiets an Russland abzutreten. Zuletzt hat Russland die Bedingungen etwas abgemildert, so müssten die westlichen Länder zumindest die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei direkten Verhandlungen vor gut zwei Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt, er hat inzwischen stattgefunden. Das Bundeskabinett will bei seiner nächsten Sitzung einen Gesetzentwurf zur Asylpolitik verabschieden. Es geht darum, die Prüfverfahren für Menschen aus bestimmten Herkunftsländern zu beschleunigen, wie der Tagesspiegel berichtet.